So leicht kann man die Märkte damit überraschen, dass man sie nicht überrascht.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Gestern in der Früh haben wir hier darüber gesprochen, dass die amerikanische Notenbank Mittwoch am Abend nach der zweitägigen Sitzung den nächsten Zinsschritt verkünden wird, zu nahezu 100%, also irgendwo bei 99, irgendwas Prozent war die Erwartungshaltung des Marktes, dass der Jay Powell hier 0,25% Zinssteigerung verkünden wird. So ist es auch gekommen, aber was viel mehr beobachtet wurde, ist, wie er kommuniziert und was er sagt. Die letzten zwei, drei Pressekonferenzen waren so, dass eigentlich das geliefert wurde, was erwartet, was der Kapitalmarkt erwartet hat. Aber danach war während der Pressekonferenz der Jay Powell sehr aggressiv, sehr hawkisch. Und hat viel, viel strengere, weitere Vorgangsweise signalisiert als zuvor im allgemeinen Statement zu erwarten war. Und dieses Mal habe ich das Gefühl gehabt, also wenn man die Augen geschlossen hat und ihm zugehört hat, dann hat das gewirkt, als hätte er irgendwie seine Krawatte weggeschmissen, die Hemdknöpfe aufgemacht und wird dort mit einem Drink sitzen und sagen, ja, wir heben jetzt die Zinsen um 0,25%, bei der nächsten Sitzung auch möglicherweise. Und so nebenbei hat er fallen lassen, naja, vielleicht danach auch noch, aber war nicht sehr aggressiv. Und warum haben die Marktteilnehmer aber erwartet, dass er aggressiver ist? Es gibt die sogenannten Financial Conditions, das sind die finanziellen Rahmenbedingungen, die sich zusammensetzen aus der Stimmungslage, aus den Zinsen, aus der Liquidität des Marktes. Und die amerikanische Notenbank hat mit der Zinshebung und auch mit dem Liquiditätsentzug aus den Märkten stückweit die finanziellen Konditionen, die Rahmenbedingungen verschärft, strenger gemacht. Und das führt normalerweise dazu, dass die Märkte keine Rallyes, keine Partys feiern können, weil zu wenig Liquidität da ist, weil Geld kostet. Und die Notenbank beobachtet stückweit auch das. Und nach den letzten Sitzungen in der Pressekonferenz hat der Jay Powell immer wieder durchklingen lassen, wir wollen nicht, dass der Kapitalmarkt übertrieben feiert und die Kurse nach oben gehen, weil das Stück weit die Inflation weiter anheizen würde oder haben das Gefühl, dass es anheizt. Jetzt haben alle damit gerechnet, dass er darauf eingeht, weil die Financial Conditions haben sich sehr, sehr stark gelockert. Die waren am strengsten, am härtesten. Letztes Jahr Ende Juni, Anfang Juli, dann wieder in September. Und wenn wir das anschauen, dann war das jeweils die Zeiten, wo die Märkte zurückkorrigiert haben. Und jetzt haben sich diese Konditionen so weit gelockert, dass wir auf dem Niveau sind von, ja, kann man sagen, Februar 2021. Und der Kapitalmarkt hat quasi erwartet, dass hier er darauf eingehen wird und dass danach die Kurse zurückkorrigieren. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass kurzfristig Denkende, sowohl Privatinvestoren als auch Institutionelle, in das Jahr hineingestartet sind mit der Überzeugung, das erste Halbjahr wird schlecht und das zweite Halbjahr wird besser. Wenn man aber kurzfristig agiert und der Überzeugung ist, dass es im ersten Halbjahr schlechter wird, die Rahmenbedingungen schlechter werden, dann ist man nicht voll investiert. Viele sind sogar geneigt zu shorten, also damit zu rechnen, dass die Kurse fallen werden. Das machen überwiegend immer noch in Europa eher die institutionellen Anleger. In Amerika machen es auch ab und zu also immer stärker die Privatanleger. Das heißt, die haben damit gerechnet, dass die Kurse zurückgehen. Und wenn so ein Konsens herrscht im Markt, die Masse meint, es wird schlechter, kommt es meist nicht so. Und das habe ich in vielen Podcasts schon immer wieder gesagt und ich kehre darauf immer wieder zurück. Die Masse hat meist nicht recht. Die Masse hat nur Trägheit und treibt somit die Bewegungen in bestimmte Richtungen. Und so ist es im Moment auch. Vor einigen Tagen haben wir den stärksten Jahresstart der letzten Jahrzehnte, der vergangenen Jahrzehnte gesehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es nur 2 Jahre, wo es ähnlich stark war in Jänner wie heuer. Das heißt, das zeigt auch, nicht, dass sich die Geschichte wiederholt, sondern es zeigt, wie robust, wie stark derzeit der Kapitalmarkt ist. Und wenn alle auf dem falschen Fuß erwischt werden und falsch positioniert sind und die Kurse in die andere Richtung sich bewegen, dann rennen sie hinterher. Diejenigen, die geschortet haben, also damit gerechnet haben und darauf gewettet haben, dass die Kurse tiefer sein werden, die müssen sich jetzt eindecken, weil denen wird die Unterhose weggerissen, wenn die Kurse nach oben gehen. Und dadurch, dass sie sich eindecken müssen, sprich kaufen müssen, treiben sie die Kurse noch weiter nach oben. Weil die Kurse weiter nach oben gehen, sind die, die abgewartet haben, auch unter Druck. Und verstärkt sich gegenseitig. Und der Jay Powell hat eigentlich die Möglichkeit, sehr entspannt jetzt mal anzuschauen, wie mit diesem Kommentar, was er jetzt gestern abgegeben hat, der Kapitalmarkt umgeht, wie die Reaktionen sind. Und er kann am 7. Februar noch reagieren, weil da ist er bei einem nächsten Auftritt. Und da könnte er theoretisch, wenn ihm die erste Reaktion heute und morgen nicht gefällt, noch nachschärfen. Er könnte hawkischer werden oder er bestärkt diese weiche Linie. Das Spannende ist, dass gestern Nachmittag vor der FED-Sitzung ich in einer Videokonferenz bei einer Diskussion dabei war und eingeladen war. Und da haben wir kurz das beleuchtet, was derzeit speziell der Anleihenmarkt mit den Informationen macht. Und wir haben auch hier schon darüber gesprochen, dass die Anleihen auf der Zinsseite bis Jahresende, also im letzten Quartal 2023, bereits eine Zinssenkung erwarten und das auch eingepreist haben. Es fragen mich sehr viele, ob das tatsächlich kommen wird. Wenn wir die Vergangenheit uns aber anschauen, dann sollten wir uns möglicherweise darauf gar nicht freuen, dass die Zinssenkung kommt. Warum? Weil eine Zinssenkung nicht kommt, weil das jetzt an der Reihe ist und das automatisch kommt, sondern eine Zinssenkung sehr oft gekommen ist, weil es die Wirtschaft notwendig gehabt hat. Das heißt, vor der Zinssenkung ist irgendetwas passiert. Die Zinssenkung ist eine Folge dann davon. Und wenn wir die Vergangenheit uns anschauen und die Zahlen uns anschauen, dann ist, nachdem die Zinsen gesenkt wurden, haben die Märkte auch sehr stark korrigiert. Das heißt, aus diesem Blickwinkel sollten wir gar nicht erwarten, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen senkt. Wenn er also das zu schnell macht, zu früh macht, geht die Wirtschaft unter. Wenn er zu stark die Zinsen weiterhebt, geht die Wirtschaft auch unter, weil das zu teuer wird. Kurzfristig ist jetzt noch diese radikale Zinshebung, hat noch nicht durchgeschlagen, weil in sehr, sehr vielen Projekten, die mit Fixzinsen finanziert wurden und die jetzt noch laufen, dort ist es eigentlich egal, wo die kurzfristigen Zinsen liegen, weil die Zinsfixierung dazu führt, dass jetzt jene Anleger, die eben die Zinsen fixiert haben, jene Projekte, die über Fixzinsen finanziert wurden, die sind jetzt von der Zinshebung nicht betroffen. Aber wenn sie dann umfinanzieren müssen, dann wird es möglicherweise interessant werden. Und nehmen wir nur das Beispiel her, wenn jemand 2013 eine Immobilie finanziert hat und der hat damals eine 10-jährige Fixzinsfinanzierung genommen und er muss jetzt umfinanzieren, dann sind die Zinsen jetzt, 2023, nicht sehr viel weiter, nicht entfernt davon, was das Projekt vor 10 Jahren als Zinssatz bekommen hat. Aber wenn dieser Investor zum Beispiel in der Niederzinsphase die Fixzinsen aufgegeben hat, umfinanziert hat auf niedrigere Zinsen, die dann nicht fixiert hat, der ist dann natürlich mehr davon betroffen, weil in der Zwischenzeit waren die Konditionen sehr, sehr günstig, jetzt sind die Konditionen gestiegen. Jetzt umfinanzieren und jetzt eine Zinsbindung vielleicht auch noch haben zu wollen, das ist sehr teuer. Und deswegen ist so ein Projekt eher davon betroffen. Das heißt, es wäre vielleicht am besten, und das war unser Conclusio gestern Nachmittag, es wäre vernünftig, wenn die Notenbank jetzt eine Zeit lang einmal nichts tut. Also weder radikal die Zinsen hebt, noch signalisiert, dass die Zinsen gesenkt werden, sondern einfach eine Zeit lang einmal nichts macht. Das war quasi unser Wunsch, oder wenn wir das hätten äußern können. Und so ist es eigentlich dann auch gekommen. Also im ersten Moment hat Jay Powell mal signalisiert, wir machen nichts Großartiges. Ich bin gespannt, was am Montag sein wird. Wir werden auch das hier besprechen. Die Firmenmeldungen gehen weiter. Meta-Plattform war gestern der Knaller. Mit 18% ist die Aktie nach oben geschossen. Hier sind mehrere Parameter dazugekommen. Einerseits waren die Umsätze gut, besser als der Markt erwartet hat. Die Margen haben sich gut gehalten, ein bisschen besser als der Markt erwartet hat. Aber was sehr wichtig war, der Zuckerberg hat dem Druck des Kapitalmarktes nachgegeben und hat begonnen und hat auch signalisiert, dass Meta ähnlich wie andere Unternehmen die Fixkosten senken werden. Also auch bei Meta gibt es Entlassungsprogramme und darüber freut sich der Kapitalmarkt, weil Entlassungen heißen, die Kosten sinken, die Margen können gleich bleiben. Und wenn Unternehmen heute Mitarbeiter entlassen, gerade im Tech-Bereich, wo ja jahrelang alles aufgesaugt wurde, heißt es ja nicht unbedingt, dass jetzt mit weniger Belegschaft die Unternehmen die Performance nicht liefern können, sondern es werden Uneffektivitäten abgebaut, Ineffizienzen abgebaut. Es gibt neue Programme bei Google zum Beispiel, wo die Mitarbeiter in den einzelnen Positionen gescreent werden und es wird angeschaut, wer ist tatsächlich in welcher Position notwendig und wo gibt es zu viele Ineffizienzen und die werden abgebaut. Und dann wird aus solchen Bereichen Personal entlassen. Darüber freut sich natürlich der Kapitalmarkt. Das ist also das, was wir gestern gesehen haben. Vor einiger Zeit hat noch Meta mit den Zahlen minus 25% an einem Tag produziert. Wird zwar gestern die andere Richtung angegeben. Man könnte jetzt sagen, okay, minus 25 und jetzt plus 18. Dann heißt es, dass man fast dort ist, wo man vorher war. Nicht ganz, weil minus 25 heißt, ich brauche plus 50, um ungefähr dort zu sein, von wo ich gekommen bin, weil ich ja von unten rechnen muss, wobei in der Zwischenzeit Meta sich auch erholt hat. Und es zeigt sich eines, mit all diesen Bewegungen, dass dieses kurzfristige Taktieren sowohl auf der privaten Seite als auch auf der institutionellen Seite in den meisten Fällen nichts bringt, nicht notwendig ist, sondern viel besser ist, wenn man besonders mit seiner Basisstrategie hineingeht und ganz entspannt und ruhig die Strategie durchzieht. Eine Geschichte versucht die amerikanische Notenbank jetzt zu ändern, das ist die Haltung der Marktteilnehmer zu den Zinsen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren gab es eine Konferenz und ich habe das auch dann in meinen Podcast eingebaut und zitiert, als sich die Notenbanker getroffen haben und das Treffen hatte als Titel, als Leitidee, die Headline Low for Long, also sehr niedrig für lange Zeit, gemeint waren damals damit die Zinsen. Und der eine Notenbanker hat dann danach in einem Pressestatement gesagt, sie sind zwar reingegangen in eine Konferenz mit diesem Titel, niedrig für lange, sind aber rausgekommen mit der eigenen Meinung, dass es eher low forever heißen sollte, also niedrig für immer. Und gemeint waren damit die Zinsen, dass die Zinsen sehr, sehr lange, wenn nicht sogar für immer unten bleiben. Und das hat natürlich der Kapitalmarkt sehr erfreulich aufgenommen, weil das bedeutet, dass Geld nichts kostet und somit alles Mögliche, auch Schrottunternehmen und Schrottprojekte finanziert werden können, weil eben Geld nichts kostet. Jetzt versucht der Jay Powell, das Wording zu wechseln und aus dem Low Forever rauszugehen und zu sagen High for Long, dass die Zinsen sehr lange oben bleiben werden und oben bleiben können. Und das verändert jetzt natürlich im Hintergrund sehr viele Parameter. Auch diese Aussage, die eine Zeit lang durchaus Gültigkeit gehabt hat, die Abkürzung TINA, there is no alternative, da gibt es keine Alternativen, damit waren gemeint, dass Aktien und Value Investment sinnvoll ist, weil Anleihen bieten keine Zinsen und keine Erträge, sogar negative Erträge, und deswegen gibt es keine Alternative außer die Aktien. Jetzt kommt das wieder zurück und jetzt heißt es ja nicht mehr TINA, sondern TARA, there is an alternative. Wir haben also Alternativen, das können die Zinsen sein und die Anleihen sein. Nur bei den Anleihen muss sich jetzt der Anleger damit mit der Frage beschäftigen, wozu kaufe ich Anleihen? Kaufe ich eine Anleihe als Zinsbringer, weil ich Cashflow brauche, weil ich fixe Zinseinnahmen brauche, dann kann ich höher verzinste Anleihen kaufen und kann in Wahrheit ausblenden, was in der Zwischenzeit mit den Zinsen passiert und ob die Kurse meiner Anleihe schwanken oder nicht, weil ich will eigentlich nur die Zinseinnahme, sagen wir, ich habe eine 7%ige Anleihe, die zahlt mir jedes Jahr 7%, dann ist es mir wurscht für die Laufzeit, was mit den Kursen passiert, weil ich will ja sowieso nicht verkaufen, ich habe es wegen den Zinsen gekauft. Die andere Variante wäre, dass man Anleihen kauft, um seine Liquidität zwischenzuparken, und es geht nur darum, dass man auf jeden Fall handlungsfähig bleibt. Das ist eine Investitionsreserve, da ist die Verfügbarkeit wichtig. Und da geht es dann gar nicht so sehr um die Zinsen, sondern eher, dass ich verfügbar bin, jederzeit verkaufen kann, ohne Verlust. Und da sollte ich auf Zinsen möglicherweise verzichten, weil Zinsen und Laufzeit sind für solche Anleihen eher schlecht. Wenn die Zinsen weiter nach oben gehen und ich möchte aussteigen und möchte investieren und meine Kurse sind runtergegangen, muss ich Verluste realisieren. Also die Anleihen werden auch komplizierter. Es ist nicht mehr ganz so einfach wie früher zu sagen, ja, ich kaufe Anleihe und damit bin ich meine Sorgen los. Wenn die Zinsen wieder fallen würden, dann wäre das schon richtig. Aber wenn die Zinsen oben bleiben oder steigen, dann ist es nicht so. Und dann ist das Zweite, was noch dazu kommt, das Ausfallsrisiko bei Anleihen ist noch nicht erledigt. Die Zinsen haben sich jetzt erst noch, die Zinsen sind jetzt erst gehoben worden und die Zinsen sickern langsam in die Projekte hinein und wirken sich auf die Anleihen aus. Und man muss sich vorstellen, solange eine Anleihe läuft und die Zinsen bezahlt werden, besteht in den meisten Fällen sehr wenig Insolvenzrisiko. Wenn man anschaut, wann Anleihen insolvent werden, wann Projekte in die Insolvenz schlittern, dann ist es meist dann, wenn die Anleihen fällig werden, also wenn getilgt werden muss. Und da muss ich als Anleihenzeichner sehr, sehr gut mir die Bonität des Emittenten anschauen. Ich muss mir anschauen, wem habe ich Geld geborgt und wie ist die Bonität dieses Schuldners, wie entwickelt sich grundsätzlich das Geschäftsmodell und wie ist die Bonität, ist eine Umschuldung jederzeit möglich. Bei Staatsanleihen muss man sagen, dass das Risiko des Ausfalls durch die Laufzeit eher steigt. Je länger die Laufzeit einer Staatsanleihe ist, umso höher ist das Risiko, möglicherweise dann Probleme zu bekommen, weil ich nicht weiß, welche politischen Rahmenbedingungen, welche Strukturen, welche Bonität des jeweiligen Landes in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sein wird. Ich bekomme dazwischen die Zinsen, aber mein Tilgungsrisiko wächst mit der Zeit. Und das Zweite ist, ich muss mir anschauen, in welcher Währung verschuldet sich ein Land, eine Staatsanleihe zum Beispiel, wenn ich die kaufe, in welcher Währung ist dieses Land überwiegend verschuldet. Nehmen wir als Beispiel Argentinien. Argentinien hat ja schon zweimal Konkurse hingelegt und jedes Mal war Argentinien überwiegend in US-Dollar verschuldet. Und dadurch, dass die eigene Währung abgewertet hat, sind natürlich die Dollarschulden explodiert. Und das ist eine Geschichte, die ich also hier schon dementsprechend berücksichtigen muss, wenn ich mir anschauen will, wie die Bonität ist. Was also ganz entscheidend ist, ist, dass ich mir die Bonität des Schuldners immer wieder anschauen muss. Gerade bei High Yield Bond, der Name sagt ja schon High Yield, Hochverzinst. Das ist die, ich würde mal sagen, marketingtechnisch positivere Bezeichnung für Junk. Für hochverzinste Anleihen ist das Risiko auch genauso bei der Tilgung da. Das heißt, wenn ich bei hochverzinsten Anleihen kurze Restlaufzeiten habe, ist das Risiko sogar viel, viel höher, als wenn ich längere Restlaufzeiten hätte. Weil da kann das Unternehmen, das Management noch dementsprechend reagieren und das Geschäftsmodell dementsprechend anpassen. Also die ganze Anleihenthematik wird uns noch beschäftigen und ich werde da extra Podcasts dafür nehmen, dass wir das in die Hand nehmen. Aber ist interessant, da war gestern nur ein Herr, ein Jay Powell, und der hat eine Pressekonferenz gehalten und schon bewegen sich fast alle Bausteine in den Märkten im Hintergrund und richten sich neu aus. Ich freue mich auf den morgigen Tag, auf unseren Podcast noch vor dem Wochenende. Wünsche heute einen schönen Tag und liebe Grüße, eben bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.